Hallo Heiko.
Hallo Daniel.
Herzlich willkommen an die Zuschauer zu einer neuen Folge Apropos Tech. Und wir legen gleich los. Und ich habe beschlossen, dass wir mal zu Beginn über mich reden, denn das wird die nächsten Folgen hier ein wenig beeinflussen. Und zwar, ich bin auf dem Weg in die USA quasi. Also in 2 Wochen werde ich schon da sein. Und ich werde auch im Auftrag dieses Podcasts hier unterwegs sein und dort ein AI-Event nach dem anderen besuchen und hier natürlich die Ergebnisse und Erkenntnisse teilen. Das erste habe ich auch schon gebucht, wer mal gucken will. Llama Launch 17 in der Stanford University, veranstaltet von Jeremy Owang von Blitzscaling, also der Venture Capital Fonds von LinkedIn. Und das ist übrigens, ich hatte dir mal erzählt, wie so diese Aufteilung ist. Das ist schon eins der cooleren Events mit Warteliste, wo ich froh bin, ein Ticket bekommen zu haben. Also, wenn du hier in der Zukunft die heißesten Infos auch aus den USA wirklich live berichtet nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal.
Konkret aus San Francisco, um das nochmal klar zu sagen, du bist im Epizentrum KI der Welt, denke ich, kann man wahrscheinlich schon sagen.
Und ich habe eine coole Headline zu einem LinkedIn-Artikel gesehen. In San Francisco gibt es im Monat April mehr AI-Events als in jedem anderen Land der Welt. Also 100 AI-Events pro Monat finden dort statt, ja. Da kommt kein anderes Land mit. Also das ist wirklich hochkonzentriert und ich freue mich auch schon riesig hier einzutauchen.
Viel Spaß.
Wir hauen jetzt gleich rein in die Themen und zwar, wir wollen hier über einiges gehen und gehen gleich auf den neuen Bildgenerator von ChatGPT. Hast du da schon erste Erfahrungen gemacht, Heiko?
Ich habe ein bisschen rumgedattelt. Ich finde es witzig. Wir hatten ja letzte Woche gesprochen über Gemini Pro 2.5 und parallel hat ChatGPT das hier rausgehauen. Also neues Bildbearbeitungs-Generierungstool vielmehr mit viel, viel mehr Möglichkeiten. Die Bildgenerierung war in der Vergangenheit ja immer so ein bisschen Pillepalle, die Bilder, die da rauskamen, für den Arsch. Texte auf Bildern, immer eine Vollkatastrophe. Das wurde, glaube ich, jetzt ein bisschen besser. Und ich finde es halt witzig, dass das gleichzeitig gehauen wurde. Und die Welle, die geschlagen wurde, war, glaube ich, größer als die Welle, die Google gemacht hat mit Gemini 2.5 Pro. Stichwort ist der Studio Ghibli Filter. Also das ist dieses japanische Animationsstudio. Die haben ganz speziellen Stil. Und in den USA so auf X natürlich und in den sozialen Medien war so 48 bis 72 Stunden war das so der heiße Scheiß. Alle haben Bilder mit diesem Ding gemacht, was natürlich wieder die üblichen Fragen aufruft. Thema Copyright. Der Studio Ghibli Gründer und Gestalter von dem Stil ist sehr angepisst natürlich. AI-Anbieter sagen, ist alles okay. Also die üblichen Themen, die wir seit Anfang an haben, nochmal hier drin. Aber eben auch wieder so die Welle. Und das ist, glaube ich, halt auch nicht unwichtig, dass die breite Masse hat, glaube ich, das mitbekommen und macht jetzt lustige Bilder. Die Server sind am Rauchen, wie Sam Altman gesagt hat. Und darum geht's ja natürlich auch nicht zuletzt.
Also ich habe mal ein bisschen gespielt, nur zur Info, wo man es findet. Ja, das sind ja auch immer die Sachen, mit welchem Modell kann ich jetzt was machen? Also wir reden hier von dem normalen Chatfenster mit ChatGPT 4.0. Also wenn man da mit irgendwelchen anderen Modellen rumprobiert, weiß ich gar nicht, ob es funktioniert, aber das ist die Ansage. Also man muss nicht suchen nach einem neuen Menüpunkt, sondern man findet es da. An mir ging diese Newswelle ein wenig vorbei, aber das, was ich als erste News vernommen habe, war, dass es sich ideal eignet, um Restaurantrechnungen zu fälschen. Also sprich dieses Thema Text auf Bild, was ja wirklich ein Pain war. Ja, also man hat kaum gerade Linien gehabt. Man hat irgendwie immer irgendwelche Schreibfehler eingebaut gehabt. Und ich muss sagen, meine 2 kleinen Tests hier waren jetzt auch nicht ganz optimal, aber man sieht, wo die Reise hingeht. Also die Message ist, man kann hier wirklich, wenn man für Präsentationen und so weiter mal ein Bild benötigt, kann man das hier erstellen. Und wir sehen auch mit solchen Sachen immer die Kannibalisierung von anderen AI-Tools. Ja, also irgendwelche, die Großen bauen ein Modell, die Kleinen finden irgendwelche Rapper drumherum, die funktionieren. Nehmen wir mal Thema Fireflies oder irgendwelche Bildgeneratoren und so weiter. Sobald gesehen wird, hey, hier findet eine Nutzung statt, wandern die wieder ins Hauptsystem rein. So glaube ich, dass so viele dieser neuen Tools hier gar nicht so eine lange Lebensdauer haben werden. Also
ist ein bisschen wie Amazon, die erfolgreichsten Sachen dann zu Eigenmarken macht.
Genau, exakt das. Und wenn du den längeren Arm hast, was Kapital angeht, dann schaffst du dir da auch Zwischenmodelle, um die Leute schon vorher an die Kandare zu nehmen oder machst mal ein kleines Investment.
Das ist ein gutes Stichwort, Kapital übrigens. Das hatten wir auch diskutiert in der Vergangenheit, dass OpenAI versucht hat, Geld einzusammeln. Es hat geklappt, wie immer. Ich glaube, 40 Milliarden Dollar eingesammelt auf Basis einer Bewertung von 300 Milliarden Dollar ist die ganze Bude jetzt wert. Also insofern, die Server können weiter rauchen. Geld ist genug im Haus. Umsatz, glaube ich, immer noch überschaubar im Vergleich zu den Summen, um die es da geht. Aber das ist ja das klassische Spiel bei so einem Startup. Netzwerkeffekt und halt jetzt erstmal skalieren. Auf Teufel komm raus.
Also so ein Startup kann man irgendwie bei dieser Kategorie von Startup auch nicht sagen. Ja, also wenn man sich mal so anschaut, wo fließt das Geld hin, was immer so ein guter Indikator ist, dann sieht man das eben in diese massiven, in diese großen Projekte, dass die einen riesigen Teil der Startup-Investments absorbieren. Und um das hier nochmal mal ins Bild zu bringen. Ich weiß nicht so, was gute Vergleiche sind, aber wir reden hier von einer Bewertung von dann, wenn die Finanzierung durch ist, 340 Milliarden Dollar für ein Unternehmen, was, keine Ahnung, vor anderthalb Jahren oder vom Jahr zum ersten Mal irgendwie so ein Produkt gelauncht hat. Das ist schon Next-Level-Shit, was hier gemacht wird. Und wer ist da gleich wieder vorne mit dabei? Das ist Softbank. Übrigens mega interessant, sich mal mit Softbank auseinanderzusetzen. Denn du siehst bei Softbank, also Softbank ist ein großer, ich glaube asiatisch geführter VC, der wirklich das große Rad dreht. Oft in der Kritik steht, weil natürlich auch, ich glaube, sowas wie WeWork dabei war. Ja. Und also nicht nur die Glanzleistungen, aber schon immer Extremleistungen. Und da siehst du eigentlich wieder so, also wer hat den größten Mut unter den VCs? Da ist sowas wie Softbank, die da mit großem Mut vorangehen und wo wir uns im in Europa, auch wenn wir ein oder zwei Nullen am Ende abschneiden, hier und da doch mal ein bisschen was von abschneiden sollten. Also ich find's wahnsinnig. Das stand ja in Frage, ob der das überhaupt zu dieser hohen Bewertung hinbekommt, aber klappt.
Es hat bisher immer geklappt mit dem Geld einsammeln. Microsoft ist ja da noch so eine Nebenbaustelle bei ChatGPT oder bei OpenAI. Die sind natürlich da stark involviert, machen aber auch die Tür ein bisschen offen. Das hat man auch schon angesprochen. DeepSeek läuft auf Azure beispielsweise und Microsoft hält da, glaube ich, bewusst Nähe und Abstand gleichzeitig zu ChatGPT, was sicherlich für die relativ smart ist. Generell, denke ich, kann man sagen, Google versus ChatGPT ist jetzt das Spiel die nächsten Monate und die werden wahrscheinlich jetzt beide permanent mit neuen Modellen, neuen Features kommen so im Wochenrhythmus. Insofern ist für uns ja dann zumindest auch für Programm gesorgt.
Kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir über die Tools sprechen, welche Power, ich sag mal, Google die letzten zwei, drei Wochen so entfaltet hat. Also es wird ja überall gefeiert und First Mover muss man nicht immer sein, ja. Man hat ja gesehen bei Facebook, wie schnell sich Sachen auch ändern können. Und Google macht da, glaube ich, echt im Hintergrund richtig, richtig gute Hausaufgaben. Also kommen wir gleich nochmal zu. Trotzdem nochmal eine Nebeninfo zum Thema AI Investments, um das hier zumindest auch mal erwähnt zu haben. Vielleicht hast du es auch schon in den News vernommen. xAI kauft X, ja? Was ist da passiert? Die kurze Zusammenfassung. Also erstmal Punkt Nummer eins. Ich finde es ja mega faszinierend, wenn man es hinbekommt, eine Firma an sich selbst zu verkaufen. Ja, das hat schon mal ein gewisses Sexy Appeal für mich. Was da passiert ist, ist, glaube ich, letztlich nur ein Merger, wo er es geschafft hat, ich sag mal, die AI-Komponente aus seinem Portfolio jetzt zusammenzulegen mit der großen Userbase, die da ist, weil ich glaube, das ist der riesige Schritt, der hier fehlt, dass er einen Teil, den ChatGPT so hervorragend gemacht hat. Wenn es darum geht, Userbase aufzubauen, hat ChatGPT das super gemacht und da muss ein neues AI-Tool erstmal hinkommen, dass es so viel Hype erzeugt, um so viele Kontakte in der Datenbank zu haben. Und durch diese Verschmelzung, ja, ist halt eine riesige, riesige Userbase da. So viele Details zum Deal gibt's nicht. Man muss sich das simpel vorstellen als einen Zusammenschluss.
Naja, witzig ist, glaube ich, schon. Also es wurde ja erst rausgelöst, diese AI-Schiene. Jetzt hat die AI-Schiene eine höhere Bewertung als die ursprüngliche Firma selber, weil es halt der geile neue Scheiß ist. Substanz, egal, siehe ChatGPT, ist ein Nebenthema. Und jetzt hat die AI-Firma die Ex wieder geschluckt sozusagen, zu einer Bewertung, glaube ich, von 33 Milliarden. Musk hat damals 44 bezahlt, hat also zumindest zugestanden, dass die Firma ein bisschen an Wert verloren hat. Er muss ja auch seine Investoren von damals, die sind wahrscheinlich jetzt auch damit ein Stück weit erstmal wieder am Start. Da haben ja viele Banken investiert, die zwischenzeitlich das fast abschreiben konnten, die Kohle, weil X ja da sagen wir einen ganz eigenen Weg geht. Also ist jedenfalls sehr, sehr spannend. Ist aber, glaube ich, jetzt im Vergleich zu dem ChatGPT versus Google halt trotzdem nicht auf diesem Level. Mal gucken, ob sich das ändern wird. Bleibt jedenfalls interessant.
Also die Bewertung von XAI, die lag, glaube ich, bei 80 Milliarden und dann haben sie das für 33 Milliarden gekauft. Aber interessanter Deal. Wir haben ja hier auch schon in einer Ausgabe mal Grok und so weiter besprochen. Da passiert auf jeden Fall noch einiges. Wir wollen ja hier Informationen liefern, auch für Unternehmer, für Leute, die so ein bisschen im Bereich Software hier und da unterwegs sind, weil wir beide sind es ja auch. Aber auf der anderen Seite wollen wir es hier nicht zu kompliziert machen. Deswegen möchte ich aber trotzdem für die Technologieinteressierten und die, die vielleicht noch mal ein bisschen eintauchen wollen, ein neues Keyword hier mit aufführen. Und zwar, das Stichwort heißt MCP und steht für Model Customization Plattform. Also eine Sache, wo gerade mega interessant ist, mal zu sehen, wie sich ein Programmierstandard, wie sich ein Kommunikationsstandard auf Schnittstellenebene und auf anderen Ebenen so ergibt. Was ist MCP? Und ich kann es jetzt mal in unserem Fall kurz darstellen. Man muss sich das so vorstellen, wenn man eine Software anbietet, dann bietet man die Funktion der Software oftmals auch über eine Schnittstelle an, über eine API, also über eine API. Diese Programmierung von Schnittstellen ist immer ein Pain in the ass. Ja, da gibt es Zwischenwege wie Tools wie Zapier oder wie Make, die einen das sehr einfach machen. Aber technisch betrachtet ist eine Schnittstelle quasi ein kleines Programm, was auch irgendwo online wieder abgelegt werden muss, was Daten empfängt, ein bisschen verarbeitet und dann weiterschickt. Und dieses Weiterschicken funktioniert natürlich nach Vorgaben der Schnittstellendokumentation, die man dort hat und die in der Regel nur von Technikern zu lesen ist, wenn man halt ein bisschen Programmierkenntnisse hat. Die Idee ist nun, vor dieser Schnittstelle ein speziell antrainiertes LLM, also eine speziell antrainierte AI zu packen, die dann die Kommunikation mit dieser Schnittstelle einfacher macht. Also die generelle Info nur hier, wer hier auf technischer Ebene mal ein bisschen eintauchen will, wer vielleicht auch überlegt, mal ein No- oder Low-Code-Projekt zu machen, auf jeden Fall dieses Thema MCP im eigenen Projektkontext hier mal betrachten, weil wir denken, da geht die Reise hin und das macht für uns letztlich das Thema Programmierung, Weiterentwicklung, das nimmt halt Hürden Ich glaube, heute in einem Jahr sind Schnittstellen keine großen Probleme. So, okay, also nun kommen wir zum praktischen Teil und wir wollen einmal ein bisschen über Tools gehen, die wir nutzen und hier eben auch ein bisschen ja die Anregung geben, was du dir vielleicht mal anschauen solltest, wo du vielleicht auch das ein oder andere nochmal ein bisschen verpasst hast, denn ich kann so viel sagen, jedes Tool, es kristallisiert sich immer mehr raus, dass die einzelnen Tools für einzelne Disziplinen besonders gut sind. Und wir beginnen mal hier mit dem Klassiker ChatGPT. Auch bei dir noch immer ordentlich im Einsatz, oder?
Genau, also die Frage ist ja, was benutzen wir wie, wofür letzten Endes? Und bei mir ChatGPT auf jeden Fall immer noch in der sehr starken Rotation. Ich nutze es tatsächlich für sehr, sehr viele Suchanfragen. Wir haben da, glaube ich, ein bisschen so geswitcht. Ich von Gemini zu ChatGPT, du in Teilen in die andere Richtung. Kann man nachher noch ein bisschen weiter vertiefen. Ich bin sehr zufrieden mit der Texterstellung bei komplexeren Texten. Vor allem, wir haben ja, auch das habe ich ja schon angesprochen, für verschiedene Custom-GPTs, die wir gefüttert haben mit irgendwelchen amerikanischen Copywriter-Inhalten etc. Und die helfen tatsächlich sehr bei der Erstellung von Texten, wie ich sie halt brauche. Also E-Mail-Sequenzen, Webseiten, Texte, das sind so die Hauptthemen. Immer nur eine erste Version, also was dann rauskommt, wird nicht eins zu eins kopiert, aber ist auf jeden Fall halt ein Startpunkt. Und das ist ja, glaube ich, auch schon in sich schon wieder einer der großen Mehrwerte. Das Thema leere Seitensyndrom und so weiter, das ist ja damit abgehakt. Also ich habe einen guten Startpunkt und der wird eben auch immer besser. Nochmal vor allem, wenn man nicht nur das Generische nimmt, sondern eben auch dann die diese Custom-GPT-Funktionen nutzt. Damit fahre ich sehr, sehr gut. Das andere, wofür wir ChatGPT jetzt als Business tatsächlich täglich nutzen, wir haben eine Integration zu unserer zu Smart Traffic, das ist eine Social Media Traffic Automatisierungssoftware tatsächlich. Und die ist über die API gefüttert mit ChatGPT und die erstellt von unseren Social Media Posts eine Untermenge. Nicht alle, wir machen quasi einen Mix aus selbstgeneriertem, selbsterstelltem und halt von der KI erstelltem, dass wir auf hohe Schlagzahl kommen bei den Posts von dem IMK Instagram Account als ein Beispiel. Also da kommen wir tatsächlich zu sehr guten Ergebnissen und da ist dann auch, und das ist ja auch, glaube ich, spannend, eine tiefe Automatisierung schon da, das ist also in dem Fall nicht ChatGPT selber, sondern das ist OpenAI, die API in den Tools direkt, aber natürlich mit dem gleichen Hintergrund. In eurem Fall oder in deinem Fall, du nutzt ChatGPT auch weiterhin, nehme ich an?
Täglich. Ja, ich finde, das sollte auch nach wie vor, wenn man sich sagt, okay, in welcher Rolle auch immer, man taucht in den Bereich AI ein, dann würde ich auch immer noch sagen, das ist der Benchmark. Das ist so die erste Bezahlversion, die man sich holen sollte im Rahmen der eigenen finanziellen und sinnvollen Möglichkeiten. Ich glaube, wir sind beide immer noch zu geizig für die 200-Euro-Version. Wir warten dann ab, bis die 20.000-Euro-Version
da ist. Du wartest, ich warte da nicht drauf. Du bist ja da offensichtlich überzeugt davon, das mal zu buchen. Gerne für den Podcast, ich werde es nicht testen. Spaß
damit. Wir werden sehen. Ja. Aber die ganz normale tägliche Nutzung, da gefällt mir ChatGPT auch mit am besten. Und ich würde auch die Deep Research Funktion von ChatGPT auch gerne viel auskömmlicher nutzen, aber ich habe es letzten Monat gemacht und kam in kürzester Zeit irgendwie an meine Monatscredits ran. Deswegen, das war eigentlich mit ein Grund, warum ich auch woanders hin ausgewichen bin. Aber für die tägliche Nutzung, für schnelle Antworten, auch, wie du sagst, der Text, der da rauskommt, für einen selbst ist der auch vernünftig verständlich ausgearbeitet. Ja, also so eine Deep Research Funktion bei Google, da hat man schon einen ziemlichen Textbrocken damit zu kämpfen und hat auch, ich sag mal, wenn man nicht spezielle Ausgabebefehle macht, ziemlich lange Textbrocken da durchzulesen. Und vom Lesen her finde ich ChatGPT super, macht mir Spaß. Aber wie du sagst, ich benutze halt diese Deep Research Funktion und habe sie lieben gelernt. Und da ist halt Gemini aktuell bei mir ziemlich weit vorne.
Da hast du mir übers Wochenende, irgendwie am Samstagabend, ganz begeistert irgendwelchen Kram geschickt, den ich noch quer gelesen habe. Willst du das nachher noch thematisieren oder willst du das jetzt gleich als Übergang erzählen?
Das passt ja eigentlich gut rein. Ja. Also ich will es nochmal wiederholen. Wir haben ja bei den AI-System LLMs eine Funktion, die ich hier besonders lieben gelernt habe, die jeder auch mal ausprobieren sollte, wenn es noch nicht geschehen ist. Die heißt Deep Research, also eine tiefe Suche, wo neben dem Abrufen des eigenen Wissens nicht nur ein paar Seiten aufgerufen werden, um die eigene Aussage zu validieren, sondern wo im gleichen Zuge eine wirklich umfangreiche Online-Recherche nochmal angetriggert wird. Und wir haben hier das ja schon mehrfach erwähnt und ich fand es dann mal cool zu sehen, so wow, das Ding besucht 180 Seiten, bis es zum eigenen Ergebnis, also bis es zum Ergebnis kommt, was es dann vorstellt. Und am Wochenende habe ich gewertet. Ja, also ich gehe auf das Event, auf die Llama-Launch, ja, Thema Datenschutz und so weiter, ist in den USA ja nicht so groß, die veröffentlichen dann irgendwelche Teilnehmerlisten von irgendwelchen Firmen, die sich dort angemeldet haben und so weiter. Und da habe ich gesagt, such mal die raus, die für mich jetzt für Quentin besonders interessant sind, weil ich weiß ja, die gehen zu dem Event hin und vielleicht möchte ich die vorher noch einmal kontaktieren. Und dann habe ich die Suche angeschmissen mit einem Zusatzprompt, der hieß im Wortlaut, nehme dir ordentlich Zeit und schau mal wirklich in die Tiefe. Ja. So, und drei Anfragen gemacht, also eine Liste reingepackt von, ich sag mal, 50 Kontakten und gesagt, mach mal einen Abgleich und schau mal, welche für uns besonders gut sind. Und ich habe dir diesen Screenshot geschickt, weil das hatte ich noch nicht gesehen. Über 1000 Webseiten besucht mit einer Anfrage. Und wenn man sich jetzt mal nur mal überlegt, was es bedeutet, 180 Webseiten zu besuchen und da Informationen zu sammeln und man nimmt das Ganze dann mal 6, um irgendwie in die Richtung zu kommen. Also ich bin beeindruckt und das ist halt eine Wissenspower, ja. Ich bin beeindruckt. Also das ist ja nicht nur Wissenspower, sondern das ist ja umfangreiche Datenverarbeitung, die stattfindet, immer mit der Idee, was sind die paar Leads, um die ich mich hier tatsächlich kümmern sollte. Also ja, dicke Empfehlung hier.
Sehr, sehr interessant, ja.
Eine Sache will ich nochmal ergänzen bei den Text-GPTs und mich wundert, dass ich das noch nicht gesehen habe. Ich habe mich gestern reingesetzt und bereite gerade einen Affiliate-Launch mal wieder vor. Also wir promoten unsere Quentin-Software über andere Werbepartner und ein Teil einer solchen Aktion, wie du sie zu Genüge kennst, ist das Erstellen von E-Mail-Vorlagen für die Affiliates. Man will es denen halt so einfach wie möglich machen. Und ich weiß nicht, hast du es schon gesehen? Hast du schon mal gemacht? Bei mir kam das auf, anstatt jetzt irgendwelche E-Mail-Vorlagen zu geben und für alle die E-Mail-Vorlagen, kann ich doch eigentlich lieber ein GPT programmieren, wo ich sage, hier gibst du deine Partner-ID von Quentin ein und den Text, der dreht sich im Kern um A, B und C und achte mal hier auch ein bisschen.
Wir haben so einen Custom-GPT, das ist unser Rolf.
Ah, okay.
Unser Affiliate-Experte Rolf. Dem gibst du zum Beispiel den Quentin, also einfach die Domain, und dann macht er eine Analyse, für wen ist Quentin geeignet, macht dir einen Blogartikel, macht dir Social Media Posts, E-Mails etc., basierend auf dem Inhalt der Webseite in dem Fall. Du kannst auch Kontext dazugeben, du kannst auch Werbetexte von dir noch als weiteren Kontext geben, aber du machst eben dann eigene Inhalte für Affiliates zu jedem Thema dieser Welt. Du kannst auch, also nicht irgendein Amazon-Buchregal von mir aus, kannst du auch reinhauen, dann macht er dafür halt Werbetexte und Blogartikel und so weiter.
Also, da geht die Reise hin. Aber du hast auch noch ein bisschen mehr gemacht, ne, die letzte Zeit?
Genau, Gemini ist für mich im Moment, da bin ich ja schon länger an dem Thema, ist ja die Frage, kann ich mit den KIs dort arbeiten, wo ich arbeite. Und da ist Google, auch das hat man thematisiert, natürlich gut aufgestellt. Wir nutzen in unserem Business Workspace, wie viele, also die Google-Lösung, Google Docs und so weiter. Und Gemini wird dort immer tiefer integriert. Es gibt jetzt, glaube ich, das habe ich heute zum ersten Mal gesehen, es gibt auf jedem Tool, also Docs, Tabellen, Mail, gibt es einen kurzen Prompt, so ein 20-Sekunden-Video und jetzt testen. Also die sind da jetzt dahinter tatsächlich. Ist zwar immer noch eine Alpha, aber dieses Thema Gemini von Google in Google Docs zu integrieren, das ist für Google natürlich, glaube ich, ein Fokus. Und jetzt für mich selber als Business auch ein super interessantes Thema, weil nochmal, je tiefer das dort ist, wo man eh arbeitet, desto besser. Die Funktionen, das hatten wir auch schon ein bisschen diskutiert, sind im Moment noch so ein bisschen Hit and Miss. Also nehmen wir mal Gmail als Beispiel. In Gmail, das hattest du, glaube ich, bei deinen ersten Experimenten angesprochen, wäre ja bitteschön das Thema E-Mails sortieren, Funktion Nummer 1, 2, 3 bis 10, die das eigentlich könnte und das kannst du, glaube ich, noch nicht, oder?
Ich wollte gerade die Gegenfrage stellen mit, was hat bei dir geklappt?
Ja, okay. Also was klappt tatsächlich ist, es gibt jetzt einen E-Mails formulieren, heißt es, glaube ich, konkret. Der schreibt dir halt dann mit einem Prompt eine generische E-Mail. Der funktioniert aber gut beim Thema E-Mails beantworten. Okay. Also wir kriegen alle irgendwelche Cold-E-Mails von irgendwelchen Leuten, die uns irgendwie was verkaufen wollen, logischerweise. Frage ist, möchte man überhaupt antworten? Falls ja, könnte man relativ einfach eine nette Absage zum Beispiel. Das geht ganz gut. Machen und zwar, oder auch eine Zusage und die kennt auch dann den Kontext. Ich habe das ein paar Mal getestet, ich habe es auch irgendwo hier gescreenshottet. Also die, wenn du sagst, schreib mir einen diesem Call Zusagen, kommt eine nette Antwort, die den Kontext der E-Mail kennt, die sich bezieht auf Inhalte aus der E-Mail und dann dazu zusagt.
Jetzt aber die spannende Frage zwischendurch. Kannst du das so einstellen, dass das für zukünftige E-Mails gleich automatisiert ist? Nee. Dafür müsste man sich dann wieder eine Agent bauen.
Das ist ja die Frage, ob man das möchte, aber ja, sicherlich auch ein Step. Im Moment ist es alles, du musst es prompten, du musst es einmal, du musst es starten, bis hin zu so Kleinigkeiten wie der Prompt muss aktuell 3 Worte haben. Das heißt, ich muss dann schreiben, dem Call zusagen, statt nur zusagen als Prompt. Das sind sicherlich Dinge, die gefixt werden. Ich glaube, gerade Zusagen, Absagen auf irgendwelche E-Mail-Anfragen ist, glaube ich, eine Standardsache, die sicherlich relativ zügig das Ding können muss. Und da finde ich es ganz nützlich, wie gesagt, bei neue E-Mail erstellen. Ich habe hier irgendwo mal Daniel Dirks zum IMK einladen, glaube ich, mal als Prompt gemacht. Hat 2 Sätze, hier unten steht es irgendwo. Immerhin wirst du geduzt.
Adäquat.
Ja, ist okay. Du wirst geduzt. Keine Ahnung, ob es siezen würde bei einem anderen Verhältnis oder wenn wir weniger mailen, wäre so eine interessante Frage, ob es das irgendwie automatisch macht. Aber ja, ist okay. Die E-Mail-Beantworten-Funktion finde ich interessanter, cooler. Und wie gesagt, E-Mail-Sortier-Funktionen, die für mich eigentlich das Ziel Nummer 1 wären, fehlen, glaube ich, völlig. Vielleicht denkt Google auch, dass sie mit ihrem Regelwerk, was sie da haben, mit den ganzen Filtern gut aufgestellt sind, die es ja auch schon gibt, die ja auch funktionieren, die aber halt nicht super smart sind. Die Filter smart zu machen, wäre sicherlich ein Step. Ja.
Meine Berührungspunkte waren auch, also ich habe in Google Drive probiert. Ich habe in Gmail probiert und das war ja so das erste Feedback, so Thema sortieren, so okay, jetzt sortieren wir mal die und die und ich habe nicht einen Prompt hinbekommen, der irgendwie etwas Sinnvolles gemacht hat. Aber man muss dazu sagen, wo befinden wir uns gerade, ja? Wir sind hier ja absolut am Anfang und
es ist eine Alpha auch laut Google tatsächlich. Es ist nicht mal eine Beta, es ist eine Alpha. Steht ganz fett drüber, dann müssen wir das auch mal so hinnehmen. Okay, ist in Arbeit. Und wie gesagt, es tut sich, die Schlagzahl ist gefühlt im Moment sehr, sehr hoch. Im Moment ist es gibt rechts diese Spalte Gemini und die Software selber, das sind für mich im Moment noch 2 Welten. Und je tiefer die integriert werden, desto spannender wird es. Beispiel wäre dann Google Tabellen. Auch hier zum Beispiel erkennt das Ding, gibt dir eine Analyse, was das für eine Tabelle. Wir hatten hier so eine für unser Event haben wir die Leute angerufen, haben Feedback geschrieben, kommen die nicht. Und das hat Gemini auch gut erkannt. Und was Gemini halt kann und was für mich und andere Excel-Legastheniker ganz interessant ist, es kann halt auch Formeln. Also du kannst dann sagen, weiß ich nicht, mach mir hier eine Auflistung oder mach mir eine Addition. Also auch komplexere Sachen kann das Ding für dich machen, wenn du bisher immer gesagt hast, ich kann mit diesen Tabellendingern nichts anfangen, außer plus minus. Da ist es, glaube ich, super, super spannend, weil hier kannst du tatsächlich dann quasi wie eine Assistenz eben sagen, mach mir hier eine Auflistung, sortiere mir die so und so etc. Da finde ich es im Moment mit am interessantesten, also für die Google-Tabellen.
Führ das nochmal ein bisschen aus. Also welche Art von Funktionen waren da für dich sichtbar? Eine Funktion, die ich mega interessant finde, ist ja, wenn du die Möglichkeit hättest, ich sag mal, Informationen, die in eine Tabelle reinkommen, von dort aus nochmal zu aggregieren, irgendwo hinzuschmeißen und eine einzelne Spalte, ein Zusatzfeld oder sowas zu ergänzen oder irgendwie so. Sind solche Sachen da schon drin oder angedacht?
Ich glaube ja. Im Moment ist es, glaube ich, auch hier immer so, dass du im Moment noch promptest. Also du schreibst vielleicht jetzt schon vom nächsten Step der Automatisierung nach dem Motto, wenn eine neue Zeile hinzukommt, dann passiert irgendeine Funktion. Im Moment würdest du, glaube ich, immer nur einen Prompt machen und würdest sagen, ergänz mir eine Spalte, wo du, Spalten E und F addierst von mir aus. Also ergänze ja. Spalte H und das ist immer eine Addition von E und F.
Oder
ganz
filtern.
Simples Beispiel.
Filtern, denke ich auch, wäre super. Also auch hier, ich finde das in dieser Hinsicht auch wieder toll, weil wir werden immer mehr von den Technikern befreit. zumindest in der im einfachen Tun. Nicht ganz, ganz, ganz in der Tiefe, aber man sieht es.
Also, wie gesagt, Excel-Programmierung ist eine Wissenschaft für sich oder Excel von mir aus, glaube ich, richtigerweise. Google-Tabellen ist nicht ganz so, hat nicht ganz so viele Funktionen, aber viele davon. Und dem Moment, wo ich nicht mehr den Super-Top-Spezialisten brauche, sondern der KI sagen kann, mach mir das und das, ist natürlich schon ein großer, großer Mehrwert. Ja. Und da ist, glaube ich, da sind wir auf dem Weg auf jeden Fall.
Wir haben manchmal bei uns, bei Quenten, Excel so ein bisschen als Referenz, ja. Also wenn eine Anfrage kommt und jemand eine Kampagne gebaut hat mit 1000 Elementen, ja, die weiß Gott was alles macht und dann kommt eine Anfrage so, ey, geht nicht oder funktioniert nicht oder so und so, dann war von Christian mal die Antwort, hey, Excel ist so kraftvoll, so powerful, dass es Leute geschafft haben, darauf Doom laufen zu lassen. Ja, also wenn du weißt, was du mit Excel machen kannst, dann kannst du da einen hochkomplizierten Ego-Shooter drauflaufen lassen. Das ist aber nicht der Zweck, wofür Excel gebaut wurde. Und die Analogie, ey, das ist jetzt, du benutzt jetzt unsere Software in einem Ausmaß, wo jetzt hier unser Support eindeutig am Ende ist. Aber ja, also man sieht, wie es immer mehr, die technischen Hürden immer mehr fallen und auch, wie man, wenn man das jetzt mal auf sein Team überträgt, wie man auch mit den bestehenden Leuten auf einmal komplett neue Einsatzfelder finden kann, ja. Wenn man sich auch mal sagen sollte, hey, AI, Cloud Jobs, mag alles sein, aber genauso tun sich 10 neue wieder auf. Also ich glaube, hier für uns im technisch anvisierten Umfeld wird nicht so viel passieren und große Teile wird auch nicht passieren. Gibt's andere Meinungen und sicherlich auch andere Zahlen drüber.
In Google Docs, um das noch ganz kurz abzuschließen, nutze ich es im Moment am wenigsten. Also wir reden von den reinen Google Text Dokumenten, weil hier die Trennung für mich zwischen dem Gemini und dem Google Doc am größten ist. Du kannst nicht mal einen Text markieren und sagen, schreib mir das weiter oder schreib das um oder so Zeug, was für mich Standardfunktion eigentlich wäre. Ich denke aber, das kommt wahrscheinlich auch und dann wird es auch dort spannend, wenn du halt mit dem Content, den du hast, dann eben den weiter ausformen kannst, kürzen kannst, korrigieren kannst alleine nur, wäre ja schon eine geile Funktion. Kommas setzen etc. pp. Das geht alles im Moment durch diese Trennung von dem Gemini in der rechten Spalte und dem Textfenster. Das sind noch zwei Welten, aber da denke ich, ist Google dran, die näher aneinander zu bringen.
Du hast gesagt, da ist noch ein Game Changer in dieser Workspace-Geschichte.
Naja, es gibt ja neben Gemini oder als Unterthema gibt es ja noch immer noch dieses Notebook-LM-Ding, was deine ganzen Inhalte alle auswertet und auf der Basis Texte erstellt. Und ich gehe sehr davon aus, dass das entweder wirklich ein fester Teil von Gemini wird oder dort noch viel, viel tiefer reingeht. Und dann wäre es natürlich noch spannender, wenn das Ding tatsächlich. Du hattest eben beim Thema Deep Research jede Menge Kontext. Wenn mein komplettes Google Drive Archiv Kontext für Gemini in Workspace wäre, dann wird es natürlich noch ein bisschen geiler. Und das ist, glaube ich, das immer sehr, sehr nah dran. Wir hatten diese 1 Million Token als Kontextfenster bei Gemini Pro 2.5. Das sind ja alles Dinge in diese Richtung, dass alles, was du jemals gemacht hast in der Google-Welt, ist dann quasi dein Kontext. Und dann wird's natürlich geil.
Ich will ja auch noch mal anregen, weil das für mich immer noch dasselbe Google-Universum ist. Und zwar AI-Studio.google.com. AI-Studio oder AI-Dev. Man findet irgendwie über mehrere Wege rein. Ich habe so das Gefühl, also erstmal Punkt Nummer eins, was man wissen muss, die unterschiedlichen AI-Systeme sind ständig im Rennen und messen sich ständig, wer ist wo in welcher Disziplin am besten. Und wir haben seit, ich glaube, 2 Wochen die Situation, dass was das Thema Programmierung angeht, dass Google hier augenscheinlich wohl mit das Beste macht. Und ein Stichwort, was immer mehr rauskommt, ist Vibe-Coding. Also genau diese Idee, dass solche Dummies wie wir doch in der Lage sind, irgendwie Software zu bauen, wenn man so ein paar Grundprinzipien verstanden hat. Und auch das, was wir bei den anderen Tools, Lovable und Manus, eben mit dabei haben, dieses Thema Programmierung und ich lege die Sachen irgendwo gleich ab und ich kann dir Vorschauen geben und so weiter. Ich weiß es nicht genau, aber ich wette, dass es bei AI Studio, wenn man ein bisschen weiß, was man tut, und das weiß ich noch nicht, ist man da, glaube ich, auch schon ziemlich nah dran. Also hier auch vielleicht noch mal eine kleine Anregung für die Technik-Nerds unter uns, sich das Google AI Studio einmal anzuschauen.
Steht auch auf meiner Liste, aber gehen wir mal weiter. Perplexity wird von immer wieder ins Feld geführt. Nutzt du das in der
Ja.
Praxis nach wie vor?
Ich nutze es in der Praxis nach wie vor am Anfang als Ausweichmöglichkeit, um die Deep Research Funktion irgendwo anders und dann auch noch kostenlos nutzen zu können. Also erstmal, was ist Perplexity überhaupt? Ich finde, es unterscheidet sich ein bisschen von den normalen LLMs, weil es neben, ich glaube, die Nuss, die knacken wollen, ist diese Verbindung zwischen AI-Nutzung und Werbeplatz verkaufen. Ja, also das ist so diese. Da ist auch
Über den Weg der
News.
Live-Suche auch dann quasi. Das
Genau.
ist ja auch ein.
Genau. Also ist mehr so ein, okay, wir machen diese AI-Tools wie alle anderen auch, aber wir wollen hier eindeutig auch einen Wettbewerb hinstellen zur klassischen Google-Suche. Also man hat einen Newsfeed, man kann seine Suchsachen eingeben und so weiter. Und es ist nicht uninteressant, auch bei der Textausgabe, wo wir vorhin bei ChatGPT drüber gesprochen haben, was man dort mögen kann. Das ist bei Perplexity auch nicht schlecht. Und man muss sich auch immer anschauen, für wen ist was wie gut. Bei Perplexity kriege ich auch schon ziemlich viel für umsonst. Ja, also
Ja.
das und von der Nutzung her, wie gesagt, neben den 4 anderen Tools, eines, was ich sag mal, gestern war mal ein Tag, wo ich Perplexity nicht genutzt habe, aber sonst ist das in der täglichen Nutzung drin und ist auch definitiv eine Empfehlung. Hattest du mit Manus nochmal weitergemacht? Bevor du das Spielen erklärst, erklär noch einmal kurz, was Manus ist. Wir haben ja auch Leute dabei, die zum ersten Mal zuhören.
Genau, Manus ist der neueste heiße Scheiß aus China, in kurz. Die Idee ist, stärker diese agentischen Funktionen drin zu haben. Also ich habe das LLM, aber ich habe auch quasi eine Instanz, die für mich quasi auf einem Server live arbeitet und für mich komplette Codes erstellen kann, aber eben auch gleich laufen lassen kann als Beispiel, was dann ein Unterschied wäre zu einem anderen Coding-Tool. Also ist interessant, aber um die Frage zu beantworten, nicht wirklich. Die haben jetzt, glaube ich, vorgestern die App gelauncht. Die sind also auch natürlich jetzt versuchen, jetzt hier quasi den Schwung zu nutzen. Aber in der täglichen Praxis nicht wirklich bei dir.
Also man geht ja manchmal, wie heißt der? Dunning-Krüger-Effekt. Ja, ich bin, glaube ich, so gerade wieder so weiter unten. Also je mehr Wissen man angesammelt hat, desto mehr geht dann auch die anfängliche Überheblichkeit ein bisschen weg. Und es zeichnet sich für mich immer mehr ein Bild ab, dass diese ganze Browser-Nutzungsgeschichte, die ich anfänglich so geil fand und wo ich auch schon berichtet hatte, dass mein Geschäftspartner Christian hier schon sowieso die ganze Zeit so ein bisschen vorbehaltlich war, das ist so ein bisschen an Wert verliert. Warum? Informationsbeschaffung kann ich besser über Deep Research und Google machen.
Musst du nicht im Browser rumklicken, das kann das Ding im Hintergrund machen.
Ja. Genau. Ja. Und Google stößt eben auch nicht beim Besuchen von Webseiten an Sperren, wie kleinere Anbieter schneller an
Sperren. Naja, oder du merkst nicht, dass da Sperren sind, weil du es nicht siehst.
Das kann auch gut sein, ja. Aber es war ein ziemlicher Hype. Also die Idee ist, du gibst einen Prompt ein und das Ding baut dir unter Umständen ein gesamtes Webprojekt, programmiert alles, legt es auch irgendwo ab. Bei mir nimmt es in der Nutzung ab. Und wie du sagst, es hat ein bisschen, die haben jetzt auch die Bezahlversion gelauncht, insgesamt deren gesamten Product Launch fand ich hervorragend gemacht. Und ich glaube, wir kommen immer mehr in dieses Feld rein, wo man auch hier seine immer spezialisierteren Anwendungsfälle hat, die man damit lösen will. Also zum Beispiel, wenn ich bei einer Software, die zum Beispiel du oder ich hingestellt haben, sehr genau eine Sache machen will, die ich intern nicht gelöst bekomme, finde ich hier einen Weg, das über eine Browsernutzung dann doch möglich zu machen und das als zum Beispiel Teil eines Agents in irgendeiner Form zu nutzen, um eine Webseite zu aktualisieren und so weiter. Mir fehlen dafür jetzt noch so die Spezialanwendungsfälle, wo ich sage, das hat jetzt auch einen kurzfristigen Mehrwert. Und das, was dort dem gegenübersteht, ist das, was wir anfänglich erwähnt haben, dieses MCP-Protokoll. Das ist, warum sollst du irgendwas über einen sperrigen Browser benutzen, wenn du bald alles eigentlich vernünftig über eine AI abrufen kannst. Nichtsdestotrotz, ich wollte Manus hier null schlecht machen, wenn man eintauchen will in die AI-Tools, definitiv mal anschauen. Man kriegt auch jetzt noch im kostenlosen Account irgendwie so 1000 Credits, mit denen man schon tatsächlich mal was machen kann. Und wenn es dann Geld kostet, ist man im kleinsten Paket bei $39 pro Monat. Und im großen Paket bei $199 pro Monat. Und meine Mutmaßung ist die, das, was dort im großen Paket drin sein wird, jetzt und auch in Zukunft, das wird versuchen, ziemlich nah an der teuren Operator-Version von ChatGPT ranzukommen. Also definitiv ein cooles Tool. Aber ich will noch zwei andere coole Tools erwähnen, die man sich auch anschauen sollte. Auch schon erwähnt, aber dennoch wichtig. Mich wundert, wann die ersten Kurse rauskommen. Geld verdienen mit Lovable als Beispiel. Es gibt übrigens im Vergleich zu Lovable diverse andere Tools. Also ein Tool, Lovable. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Domain-Endung? Vergessen, findet man. Lovable AI Tool. Ein bisschen in die Richtung wie Manus, aber noch viel mehr hin zum Thema Programmierung, zum Thema Webentwicklung und so weiter. Wenn es darum geht, dass man eine ordentliche Webseite benötigt, für irgendeinen Fall, also wenn ich jetzt unseren letzten Online-Business-Summit nehme, der leider nicht stattgefunden hat, aber wie wir dort noch die Webseite gebaut haben, die Webseite hat 5.000 € gekostet. Und wenn ich mir jetzt mit dem Wissensstand von heute das anschaue, das würde man problemlos mit Lovable hinbekommen, wo man mit einigen Prompts eine Webseite bauen kann. Und man kann auch bedeutend größere Projekte bauen. Man muss sich nur im Klaren sein, dass man das vielleicht aufteilt in Unterprojekte und das fällt in diese Headline-Vibe-Coding, fällt das rein. Eine ganz große Empfehlung hier von mir. Hattest du schon mal getestet? Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt.
Steht auf meiner Liste, so wie auch deine nächste Empfehlung, von der ich nicht weiß, wie man sie ausspricht. Also ist sehr, sehr interessant. Wie spricht man das aus?
Ich weiß auch nicht. N8N.
So
Vermutlich nicht.
bestimmt
Ja.
nicht. Also der
NNN.
Buchstabe N, die Zahl 8 und dann der Buchstabe N
Genau.
ist die nächste Plattform.
Also, wenn man Agents bauen will, dann muss man dafür auch eine gewisse Plattform haben. Wir sehen auch hier immer mehr Tools, finden dann in ChatGPT rein, auch mit wiederholenden Aufgaben und so weiter. Aber N8N, witzigerweise, oder nicht witzigerweise, coolerweise ein Berliner Startup, was international sehr große Beachtung findet, ein riesiges GitHub schon aktiv hat. Die machen alles Open Source. Keine MIT-Lizenz, also das ist Open Source, aber mal eben nur das Logo ändern ist nicht drin. Aber wenn man Agents bauen will und sich der technischen Herausforderung ein wenig stellen will, dann ist N8N die Plattform. Und hier gibt es sicherlich auch ganz unterschiedliche Level, an denen man dabei ist. Aber nur mal, um eine kleine Perspektive zu geben, wir sind seit 2 Monaten daran dabei mit N8N. Agents bauen zur Datensuche, zur Datenanreicherung und so weiter. Und man muss sich auch hier, wenn das anfänglich alles so einfach aussieht, man muss sich darüber im Klaren sein, das ist nicht mal eben aus dem Hut gezaubert. Aber es gibt eine gute Alternative im B2B-Bereich, die man sich anschauen kann, die auf den ersten Blick teurer ist, auf den zweiten Blick vermutlich nicht. Und das ist Clay. Geschrieben Clay, eines der AI-Projekte auf diesen untersten Rappern, was aber mega erfolgreich ist, weil die halt eine Sache cool machen. Die sagen, hey, wenn du AI-Agents im Business-Bereich benötigst, dann liefern wir dir hier nicht nur die Technik und Vorlagen, die das alles machen, sondern du hast auch über uns quasi so einen Zugang zu diversen, eigentlich kostenpflichtigen Datenbanken, wo man sonst überall nochmal selber ein Konto benötigen würde. Also lovable Tipp, N8N ein Tipp und Clay definitiv auch ein Tipp. Jetzt kommen wir zu einer Plattform, die wir nur der Form halber erwähnen wollen.
Genau, kommen wir zum Rest der Welt. Das geht, glaube ich, kurz. Amazon ist auch mit im Rennen in unserer täglichen Praxis, glaube ich, als AI-Anbieter nicht relevant, als Paketlieferant natürlich täglich wahrscheinlich bei den meisten, aber nicht beim Thema AI, zumindest bei mir, bei dir auch nicht, oder? Nope.
Null. Und ich weiß auch immer noch nicht, also von dem, wir beschäftigen uns ja damit, welcher Ball wird hier gespielt, ja? Also die verdienen
Der
ja
Ball
auch, wenn
von,
die Daten abgelegt
ja,
werden. Ja.
genau, also der eine Ball ist natürlich bei Amazon immer das Rechenzentrum-Thema, das läuft nebenher quasi. Der Ball quasi zu den Konsumenten ist der Echo-Ball, also die Maschinen, die so ähnlich wie Siri und Google in der Wohnung rumstehen, die jetzt auch LLM-Fähigkeiten bekommen sollen, sind wahrscheinlich in dem Fall aber getrenntere Baustellen als bei anderen Anbietern, würde ich mal annehmen. Aber ist für
Genauso
Amazon natürlich sicherlich auch ein Fokusthema.
uninteressant ist Apple, oder? Oder hast du mit den
Ja.
Emojis schon weitergemacht?
Also ich bin ja ein Apple-Fanboy, wie man schon gemerkt hat, möglicherweise. Selbst ich kann, es ist schwierig, eine Ratio zu finden für Apple Intelligence, ehrlich gesagt. Es ist jetzt aber live in Europa, Deutschland, seit 2 Tagen erst mit iOS 18.4. Aber ich habe die Beta schon länger und habe, glaube ich, seitdem wir da Demos gemacht haben, das war die letzte Nutzung. Also es gibt Stand jetzt eine Bilderstellung, die jetzt vor dem Hintergrund von ChatGPT noch erbärmlicher wirkt als vor ein paar Wochen natürlich. Es gibt die Möglichkeit, Mitteilungen zusammenzufassen, inklusive aller Probleme, wie vor deiner Wohnungstür stehen 10 Leute, weil es 10-mal den Prompt gab, jemand steht vor deiner Wohnungstür. Es gibt die eigenen Emoji. Und die großen Funktionen, die interessant sind, nämlich, dass Siri meinen ganzen Kontext hat und weiß, meine Termine und darunter damit Sachen macht, haben sie kürzlich verschoben auf im nächsten Jahr. Und keiner weiß, ist es ein Jahr ab jetzt, ist es 2026, ist jedenfalls nicht mehr dieses iOS. Personell wurden Änderungen gemacht, also es läuft dort nicht, wie es soll. Und nächster Termin ist Juni, 9. Juni, dann deren Entwicklermesse. Da sind wir gespannt, was sie verkünden, ob der Mund nochmal so vollgenommen wird wie vor einem Jahr oder weniger. Aber aktuell, nope.
Ich eröffne diesen Teil hier mit dem Stichwort China und ich frage mich, wie die Entwicklung, also was sich abzeichnet ist, China holt technologisch unglaublich auf und die aktuelle politische Lage ist, das ist glaube ich, der Ball liegt bei China, wenn die das Thema AI profitabel hingedrückt bekommen oder sich dann ein Umfeld zu schaffen, wo sie wirklich vorne sein können. Und ich frage mich, wie das so ist bei dieser Thema Datennutzung. Also wie lange hat man noch Angst, dass in Anführungsstrichen die Chinesen unsere Daten missbrauchen? Ja. Und ab wann der Tipping Point kommt, wo man sagt, ey, ist eh alles dieselbe Soße. Also ich glaube, die sind hier sehr gut aufgestellt und Alibaba, das sind ja halt Sachen, die hier in unserer westlich geprägten Welt, ich sag mal, wenig präsent sind, aber die geben auch Gas, auch jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber dort werden auch die nächsten Releases angekündigt, die was sind. Und mit Blick auf DeepSeek, China-Produkt, in der neuesten Version komplett Open Source mit MIT-Lizenz, Manus, China-Produkt. Also sprich, da glaube ich, erwartet uns in Zukunft noch eine Menge und ja, wir werden...
Generell Asien natürlich. Wir haben ja die politische Situation, die wir jetzt nicht hier groß ansprechen wollen, aber ich glaube, vor 2-3 Tagen haben sich China, Japan und Südkorea ein Stück weit zusammengetan, um den Trump-Zöllen zu widersprechen. Das sind 3 Erzfeinde, die sich bekriegt haben über Jahrhunderte, die sich gehasst haben bis aufs Messer und die jetzt zusammen sich hier ein Stück weit tun. Also die ganzen Aspekte darf man auch nicht außen vor lassen, aber wir gucken, was passiert.
Und darüber berichten wir hier. Bitte abonnieren, nicht vergessen, genau. Die nächsten Folgen werden noch cooler. Vielen Dank.
Noch geiler und live aus San Francisco. Ab übernächster Woche oder so. Also bis dahin. Ciao, ciao.